Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wurstbude bleibt Wurstbude und Facebook bleibt Facebook. Und es ist eben viel schwieriger, einen Global Player zu kontrollieren, als die Wurstbude um die Ecke. Und ihr werdet auch gleich noch verstehen, warum ich diese beiden Sachen zusammenbringe. Ihr werdet es verstehen, weil wir das heute noch klären, bei uns im Update vom Montag, den 26. März. Heute hat sich ja unsere Justizministerin Katharina Barley getroffen, und zwar mit einigen wichtigen Facebook-Vertretern. Ob das jetzt nur Lippenbekenntnisse waren, die da ausgetauscht worden sind beim Treffen, vor allen Dingen in Sachen besserer Datenschutz, das wird ein Thema heute sein bei uns. Was wir auch noch klären werden, warum Eier- und Grippeimpfstoffe ziemlich viel miteinander zu tun haben. Und es geht um Carles Puigdemont, ehemaliger Präsident von Katalonien. Der ist ja festgenommen worden in Deutschland. Was jetzt mit ihm passieren wird und was heute an der JVA Neumünster los gewesen ist, da ist er nämlich inhaftiert, das fasst uns unser Korrespondent zusammen, die aktuellen Entwicklungen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Viel Spaß bei der Podcast-Ausgabe vom Update.
Deutschlandfunk Nova.
Gerade nochmal nachgeguckt. Also Katharina Barley ist noch bei Facebook. Nichts gelöscht oder vorübergehend stillgelegt. Unsere Justizministerin hat sich ja heute mit den Vertretern von Facebook getroffen, darunter auch der Vize-Europachef. Und Katharina Barley, die bewertet diese sogenannte Datenaffäre bei Facebook ja schon ziemlich drastisch. Sie hat gesagt, hier geht es wirklich um eine Bedrohung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Was rausgekommen ist bei diesem Treffen, Paul Vorreiter, das ist unser Korrespondent in Berlin, der kann uns auf den aktuellen Stand bringen. Paul, Katharina Barley hatte ja im Vorfeld eine umfassende Aufklärung darüber gefordert, ob auch deutsche Nutzer betroffen sind. Was haben hier die Facebook-Macher denn eigentlich dazu gesagt?
Ich würde sagen, Katharina Barley, die hat so eine halbe Antwort bekommen. Wir können ja selbst mal reinhören, wie sie so ausgefallen ist.
Nach Angaben von Facebook sind von den 300.000 Personen, die die App heruntergeladen haben, über die die Manipulation nachher stattfanden, circa 1% in Europa zu verorten. Davon wiederum ein gewisser Prozentsatz in Deutschland. Die genauen Zahlen werden dieser Tage geklärt. Wir haben die Zusage erhalten, dass wir die genauen Zahlen erhalten, sobald sie feststehen.
Also hier,
das doch ist so schön, wenn man die genauen Zahlen bekommt, wenn sie feststehen.
Ja, das ist ein bisschen lustig tatsächlich, zumal jetzt ja auch so ein bisschen die Frage ist, also ich denke mal bei 1% in Europa, da würde man sich ja doch noch ein bisschen mehr vorstellen darunter oder wissen wollen, was da jetzt eigentlich tatsächlich konkret bei rumgekommen ist. Na gut, also das weiß man jedenfalls noch nicht, das ist noch unklar. Facebook hat jedenfalls von sich aus auch gesagt, dass es diejenigen Kunden und Nutzer selber von sich aus informieren möchte, die eben von diesem Datenabfluss an Cambridge Analytica betroffen gewesen sind.
Was auch noch gefordert wurde schon im Vorfeld, ist ja, dass Facebook seine Nutzer in Zukunft besser informieren soll, dass es auch transparenter werden soll. Also so ein bisschen so, dass man die AGBs gestaltet wie ein Beipackzettel für Medikamente, also sehr einfach, klar, verständlich formuliert. Wird denn da was kommen?
Da sind tatsächlich so ein paar Punkte genannt worden. Also es soll zum Beispiel weniger Voreinstellungen geben im Datenschutzbereich. Das soll dazu führen, dass Nutzer eben einen größeren Spielraum bekommen, mehr Stellschrauben erhalten, wo sie dann selber regeln können, was mit ihren Daten passiert. Auch soll leichter darüber informiert werden, was genau mit den Informationen passiert. Und wenn Daten an Dritte herausgegeben werden, dann müsse man dem ausdrücklich zustimmen. Und falls da irgendwas schief geht, also Missbrauch damit passiert, dann soll Facebook von sich aus die Datenschutzbehörden darüber informieren und auch diejenigen, die das natürlich betrifft und den Missbrauch dann natürlich unterbinden. Was allerdings bei der ganzen Sache nicht so ganz klar wurde, ist das jetzt so eine Art Selbstverpflichtung? Also den Eindruck hatte ich. Ja. Oder wird da jetzt noch ein weiterer gesetzlicher Schritt kommen? Diese Forderung gab es ja heute auch schon.
Ja, und ich meine, wo wir jetzt schon bei Forderungen sind, auch das war noch eine. Und zwar möchte Katharina Barley, dass Facebook und andere Unternehmen offenlegen sollen, welche Algorithmen sie benutzen. Also ich finde, das klingt schon sehr nerdig. Was soll mir das bringen, so als User? Also kann ich damit überhaupt was anfangen? Und was erhofft sich denn die Bundesregierung davon?
Na, der Gedanke ist so ein bisschen, also dass du als Nutzer einen Überblick darüber bekommst, auf welcher Grundlage dieser Algorithmus zusammenkommt, also was genau da zusammengerührt wird an Informationen, dein Wohnort, deine persönlichen Vorlieben und auf welcher Grundlage deine Timeline dann zum Beispiel zustande kommt. Also das, was am Ende ja zum Beispiel auch deine Wahlentscheidung beeinflussen kann, etwa wenn dir nur Infos zusammengestellt werden, die zum Beispiel zu deinen politischen Präferenzen passen. Das war ja auch einer der großen Kritikpunkte jetzt eben auch mit diesem Skandal, wo es ja auch darum ging, US-Wähler beeinflusst zu haben. Und Katharina Barley, die kündigte in puncto Algorithmen Folgendes an.
Wir brauchen insbesondere auch Transparenz bei den Algorithmen. Und ich bin sehr froh, dass Facebook zugesagt hat, das wohlwollend zu prüfen. Facebook hat die Bereitschaft gezeigt, unserer Forderung nach mehr Transparenz bei den Algorithmen entgegenzukommen. Wir werden dort weiter im Gespräch bleiben.
Sie hat auch gesagt, dass das auch eher so eine Art Modellcharakter haben soll, auf den man sich da geeinigt hat. Und ich denke auch, der große Knackpunkt ist hier natürlich auch wohlwollend. Also ja, wenn Facebook irgendetwas wohlwollend umsetzen möchte, dann müssen wir wohl tatsächlich erstmal abwarten, was damit gemeint ist.
Aber was kann denn die Politik selber tun, um eben Facebook zu regulieren? Es soll ja jetzt diese europäische Datenschutzverordnung kommen, bald. War das auch heute ein Thema? Also dass die Politik selber auch was tun will, was tun muss, um Facebook irgendwie in den Griff zu bekommen?
Absolut. Also diese europäische Datenschutzverordnung, auf die hat Katharina Barley hingewiesen, vor allem in dem Zusammenhang, dass da ja sehr hohe Strafen dann auch fällig werden. Also wenn Facebook in Zukunft Daten missbraucht, sie zum Beispiel widerrechtlich weitergibt, dann drohen bis zu 4% des globalen Jahresumsatzes als Bußgeld. Das sind dann bei Facebook schnell mal 1,3 Milliarden Euro. Also da ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man die Firmen an diesem Hebel kriegt, dass sie solche Geschäftspraktiken, wie eben die mit Cambridge Analytica, dass sie die erst gar nicht eingehen, weil sie dann wissen, wenn das erstmal rauskommt, dann gibt es dann eben hohe Strafen, die dann folgen.
Justizministerin Katharina Barley hat sich heute mit Verantwortlichen von Facebook getroffen, wegen des Datenmissbrauchs. Was dabei rausgekommen ist, die Infos dazu habt ihr bekommen von Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Beim Autofahren mutieren ja viele Menschen zu einer komplett anderen Person. Also schimpfen, fluchen, schreien, rasten aus, weil alle anderen kein Auto fahren können, nur man selbst. Man kann das natürlich perfekt. Ihr kennt das, ne? So, also wenn man sich da in so einem gewissen Rahmen abreagiert, alles okay. Wenn es allerdings sehr, sehr emotional wird, dann kann es eben auch richtig gefährlich werden, weil wir fahren dann aggressiver und dann bäm, gibt es vielleicht auch mal einen Unfall. Jetzt soll eine neue Technik im Auto erkennen, wie wir drauf sind. Also ob wir zum Beispiel gerade besonders wütend sind und dann soll diese neue Technik auch entsprechend darauf reagieren. Johannes Döbbelt hat sich das mal angesehen für uns, wie das funktionieren soll. Wie denn, Johannes?
Hauptsächlich über Kameras und Mikros im Auto. Also die Mikros, die hören zu, was du da so alles sagst und fluchst. Oh oh. Und die Kameras filmen das Gesicht des Fahrers, also dein Gesicht, wenn du dann im Auto sitzt. Dahinter steckt eine Software mit einer künstlichen Intelligenz, entwickelt von einem Startup des MIT, also des Massachusetts Institutes of Technology in den USA. Und diese Software ist auf Gesichtserkennung vor allem spezialisiert. Guckt einmal auf deine Emotionen. Also die Software erkennt dann, wenn ich wütend bin oder wenn ich aufgeregt bin oder auch ob ich müde bin zum Beispiel und mir schon so halb die Augen zufallen beim Fahren. Und Ablenkung soll ebenfalls überwacht werden. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit so nebenbei noch aufs Smartphone gucke, ne, meine Augen immer wieder nach unten Richtung Handy abgleiten, dann merkt die Software das auch.
Ja, das ist schön, wenn sie es merkt, aber was macht sie denn dann?
Wertet die Bilder aus, die aufgenommenen Töne natürlich auch. Und wenn sie dann zu dem Urteil kommt, okay, der Fahrer ist zu abgelenkt oder vielleicht zu aufgebracht, zu wütend, um weiterzufahren, dann greift das Auto dann eben ein und fährt einfach selbst weiter. Geht dann natürlich aber auch nur mit selbstfahrenden Autos, wenn sie denn dann kommen. Noch ist das ganze System allerdings noch in der Entwicklung gerade, dauert also wohl noch ein paar Jahre, bis wir uns dann so überwachen lassen können im Auto, wenn wir denn wollen und wenn sich diese Software überhaupt durchsetzt.
Ein Startup aus den USA hat eine Technik entwickelt, die Emotionen, Müdigkeit oder Ablenkung beim Autofahren erkennen soll. Das mit den Mikros, ganz ehrlich, das macht mir am meisten Angst. Ja. Ich mutiere nämlich auch zum völlig anderen Menschen, wenn ich im Auto sitze.
Ja, und ich finde es ja auch schön, dass man gerade da so diesen Raum hat, um zu fluchen, ne? Weil es halt keiner hört.
Einfach mal abkotzen, oder?
Genau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Ort, an dem man Stille besonders schlecht aushalten kann, ist das Radio. Da sollen Menschen ja was sagen oder soll Musik laufen, ne? Wenn da nichts kommt
Und wenn es nur 5 Sekunden sind, dann fühlt sich das nicht nur für uns, dann fühlt sich das für euch, die ihr das dann hört, dass da nichts zu hören ist, wie eine Ewigkeit an. 4 Minuten Schweigen im Radio, also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Von daher allergrößten Respekt für Emma Gonzalez. Die hat nämlich ganze 4 Minuten geschwiegen. Und zwar bei ihrer Rede zum March for Our Lives in Washington DC in den USA am Wochenende. Und als Emma so, so lange nichts gesagt hat, da war das schon beim Zugucken so, dass man das nicht gut aushalten konnte. Also mir ist es so gegangen und ich glaube, ich bin da bestimmt nicht die Einzige, die das empfunden hat in der Situation. Stille auszuhalten, das zu ertragen, das ist sehr schwierig. Und unser Reporter Christian Schmidt, der kann euch auch sagen, warum das so ist.
6 minutes and about 20 seconds. In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us.
Emma Gonzalez hält ihre bewegende Rede beim March for Our Lives, erzählt von den Szenen, die während des Attentats in der Schule stattgefunden haben und davon, was die 17 Toten nie wieder machen werden.
Peter Wang would never, Alyssa Al-Hadaf would never, Jamie Guttenberg would never, Meadow Pollock would never.
Und dann hört Emma Gonzalez auf zu reden. Sie schweigt. Vor Hunderttausenden. Emma will so lange schweigen, wie das Attentat gedauert hat. 6 Minuten und 20 Sekunden. Aber schon nach einer halben Minute wird das Publikum unruhig, kann die Stille nicht mehr ertragen. Manche entladen sich mit Zwischenrufen. Es tut mir auch weh, das Video bei YouTube zu schauen. Ich suche nach Ersatzhandlungen hier am Schreibtisch, weil es mir zu unangenehm ist. Ich zerkaue in 6 Minuten insgesamt 4 Bonbons. Dann ist der Auftritt von Emma zu Ende.
Since the time that I came out here, it has been 6 minutes and 20 seconds. Fight for your lives before it's someone else's job.
Diese Stille. Sie war ein Massenexperiment mit der Forschungsfrage, wie gehen Hunderttausende damit um? In solchen Extremsituationen, aber auch im alltäglichen Leben, fordert uns absolute Stille heraus.
Die Stille ist offenbarend,
sagt Bettina Hielscher, Life-Coach und Mentorin in Hochdorf bei Stuttgart.
Also die konfrontiert uns mit unseren wahren Gefühlen und das sind oft auch unangenehme Gefühle, die wir gar nicht mehr zulassen heutzutage.
Klar, in wirklicher Stille gibt es nichts, was uns ablenkt und wir müssen uns mit uns auseinandersetzen. Und deshalb haben wir bei zu viel Stille einen Fluchtreflex.
Also wir wollen uns nicht mehr traurig fühlen oder unzufrieden fühlen und lenken uns natürlich auch sehr ab. Die ganze Informationsflut, 24 Stunden rund um die Uhr, haben wir Kontakt zum Außen und das lenkt uns natürlich ab und lenkt unsere Aufmerksamkeit weg von uns.
Ich begebe mich dahin, wo absolute Stille herrscht, hier in unserem Sender, in den Hörspielstudios des Deutschlandfunks. Tonmeister Christoph Rieseberg führt mich in das Studio M2, ein Spezialstudio hinter dicken Eisentüren, das so gebaut ist, dass es den Schall zu einem Großteil verschluckt. Für Leute, die das nicht gewohnt sind, ist das sehr unangenehm, sagt Christoph.
Und da hat man schon so das Gefühl, dass man irgendwie ein bisschen Beklemmung kriegen kann. Also es hat das Gefühl, man zieht so an den Ohren, drückt so auf die Ohren einfach drauf. Ja. Und da fühlen sich nicht alle Schauspieler hier wohl.
Das kann bei solchen Studios schon nach wenigen Sekunden passieren. Auch ich finde es unangenehm, hier zu sein. Man spürt die Stille richtig, sie drückt. Und das ist nicht nur gefühlt so. Weil dem Gehirn ein wichtiger Sinneseindruck fehlt, nämlich der Schall, der normalerweise von den Wänden zurückkommt und bei der Orientierung hilft, kann relativ schnell der Gleichgewichtssinn gestört werden. In solchen Studios sind schon Leute umgekippt. Ich nicht und hier zum Glück auch noch niemand. Christoph achtet auf seine Schauspieler.
Man muss halt gut auf sie aufpassen. Ne? Also wir haben ja natürlich Videoverbindung zu denen und sehen auch und hören die natürlich. Und wenn sich einer unwohl fühlt, dann merkt man das schon auch. Und dann machen wir eine Pause.
Stille ist also psychisch und körperlich unangenehm. Trotzdem ist sie wichtig, sagt Life-Coach Bettina Hielscher, auch wenn es weh tut.
Stille ist wichtig, weil sie ermöglicht uns, dass wir uns selbst begegnen. Also wir nehmen wahr, was wir fühlen. Wir nehmen wahr, was wir brauchen und können uns daraufhin auch das geben, was uns gut tut. Das heißt, wir sorgen gut für uns, wenn wir regelmäßig still werden und in uns hineinspüren.
Wer das probieren will, muss dafür nicht in das schallabsorbierende Studio vom Deutschlandfunk. Es reicht, sagt die Expertin, die Glotze auszumachen oder mal nicht aufs Handy zu gucken, sowas. Und dann, wenn's weh tut, den Moment der Stille zu ertragen.
Und das könnten wir jetzt noch ewig so weitermachen. Aber wir haben noch ein paar andere Dinge, die wir euch gerne erzählen möchten. Wir können Stille und Schweigen so schlecht aushalten, weil wir uns dann mit uns selbst beschäftigen müssen. Und das ist für uns eher unangenehm. Die Infos dazu hatte unser Reporter Christian Schmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die JVA Neumünster bekommt selten so viel Aufmerksamkeit wie im Moment. Denn in der JVA Münster ist seit gestern ein prominenter Insasse, Carles Puigdemont. Das ist der ehemalige Präsident der Katalanen. Der ist ja festgenommen worden gestern, und zwar in Schleswig-Holstein an der Grenze zu Dänemark. Gegen ihn liegt ein europäischer Haftbefehl vor, und der ist eben jetzt ausgeführt worden. Puigdemont ist durch Deutschland gefahren, weil er zurück wollte nach Belgien. Davor war er in Finnland und hat dort einen Vortrag an einer Uni gehalten. Unser Reporter an der JVA Münster ist Johannes Kulms. Johannes, die JVA liegt mitten im Zentrum von Neumünster, ungefähr 80.000 Einwohner. Ist denn da viel los heute?
Ja, auf jeden Fall, Sonja. Also ich muss gestehen, ich bin jetzt das erste Mal hier, aber man kann, glaube ich, sagen, das ist nicht der Normalzustand. Rund um dieses Gelände herum ist wirklich, wimmelt es von Reportern. An allen Ecken stehen sie, so ein bisschen Paparazzi-mäßig auch, und das eigentlich auch schon den ganzen Tag. Und ich glaube, für die Leute ist das schon sehr seltsam. Da kommen dann irgendwie immer wieder so Leute, die sagen, aber ich will doch jetzt irgendwie meinen Hund aus dem Tierheim in Kiel abholen und muss da jetzt rein und irgendwie einen Antrag abholen. Und warum steht da so viel Presse? Also da irgendwie prallen dann auch so Welten aufeinander. Da sind deutsche Journalisten und viele Journalisten aus Spanien, aus Katalonien, großes Sprachgewirr. Und das Einzige, was uns alle vereint, wir warten, und es ist auf gut Deutsch schweinekalt. Und so ist die Stimmung in Neumünster.
Und die Vögel zwitschern im Hintergrund. Wie ist denn eigentlich die Festnahme gestern abgelaufen? Also war das so eine heimlich still und leise Aktion?
Ja, das ist Ermessenssache. Also es war, glaube ich, nicht unspektakulär. Hätte man sicherlich auch gut verfilmen können. Wird man ja vielleicht auch nochmal machen. Ich weiß es nicht. Es war so, dass Carles Puigdemont ja in den letzten Tagen in Nordeuropa war. Hast du schon gesagt, am Freitag noch in Finnland. Und wollte dann eben zurück. Und ist gestern Vormittag von Dänemark aus nach Deutschland eingereist über den Landweg. Und ja, ist dann knapp 40, 50 Kilometer im Landesinneren dann in Deutschland auf der A7, also auf der Autobahn, festgenommen worden. Das heißt, es gab dann Einsatzkräfte der Autobahnpolizei, die ihn anscheinend aufgefordert haben, mit dem Wagen ranzufahren. Und es ist wohl so, laut dem Innenminister hier von Schleswig-Holstein, da waren noch 4 andere Leute im Auto mit Carles Puigdemont zusammen. Ich meine, er hätte gesagt, es seien Familienmitglieder, die hat man dann gehen lassen. Aber Carles Puigdemont hat man eben behalten, und er war dann auf einer Autobahnpolizeiwache, und ein paar Stunden später ist er dann nach Neumünster gebracht worden, hast du ja gerade schon gesagt, in die Justizvollzugsanstalt. Da war jetzt die ganze Nacht und wahrscheinlich heute auch noch ein Großteil des Tages. Ja, und jetzt ist er wahrscheinlich, da rechnen wir zumindest mit, beim Amtsgericht. Das ist nur ein paar Schritte weiter.
Was ist denn überhaupt dann heute mit ihm passiert in der JVA?
Ja, das fragen wir uns natürlich alle auch. Wir stehen hier außerhalb der Gefängnismauern. Wir sind leider nicht drin, können da auch nicht reinschauen. Aber wir gehen eben davon aus, dass derzeit Carles Puigdemont, es war ja angekündigt für heute Nachmittag, eben bei einem Amtsrichter oder möglicherweise einer Amtsrichterin eben ist. Das ist die erste Etappe sozusagen in diesem Verfahren. Das ist eigentlich relativ simpel. Da geht es einmal darum, festzustellen, ist Carles Puigdemont auch Carles Puigdemont, also seine Identität zu klären. Dann erklärt man ihm, was hält man ihm eigentlich vor. Und dann entscheidet man auch darüber, ob er weiter festgehalten wird. Und damit rechnen eigentlich alle, weil das doch sehr ungewöhnlich wäre, wenn er jetzt einfach so auf freien Fuß käme. Und diese Entscheidung muss eben bis heute Abend 23.59 Uhr fallen. Wenn da keine Entscheidung kommt, dann wäre er tatsächlich automatisch wieder frei. Aber alle gehen eben davon aus, dass er weiter in Haft bleibt, dass das hier eben heute vom Amtsgericht angeordnet wird.
Wie gut ist denn eigentlich das Amtsgericht in Neumünster für diesen Fall gerüstet?
Also es ist, denke ich, jetzt natürlich schon wie für das ganze Bundesland, auch für das Amtsgericht ein, ja, ich würde mal sagen, doch Sonderfall. Das spüren wir Journalisten ja auch schon in unserer medialen Arbeit. Also jetzt, wo man dann doch den ganzen Tag hier ist und irgendwie wartet und merkt, die Informationspolitik lässt auch irgendwie ziemlich zu wünschen übrig. Es dauert unglaublich lang, bis man Rückrufe kriegt und die Informationen sind auch sehr spärlich. Dann stehen wir, wie gesagt, hier alle in der Kälte. Also ich meine, natürlich haben die nun auch nicht jeden Tag hier Dutzende Journalisten. Es sind wirklich Dutzende, es sind sehr viele Journalisten. Aber wenn man dann hier sagen würde, die sind vielleicht ein bisschen überfordert, glaube ich, ja, diesen Eindruck zumindest medial würde ich jetzt nicht vollkommen abstreiten.
Wie geht's denn in den kommenden Tagen weiter, Johannes? Also sag uns das noch kurz zum Schluss.
Ja, es ist jetzt so, wenn wir davon ausgehen, dass eben Carlos Puigdemont weiter in Haft bleibt und damit rechnen ja alle, dann geht der Ball weiter zur Generalstaatsanwaltschaft hier in Schleswig-Holstein und auch zum Oberlandesgericht des Landes. Und die müssen dann eben darüber entscheiden, ob diese Auslieferungshaft dann beantragt wird und am Ende, ob es auch zu einer Auslieferung kommt. Dazu haben sie 60 Tage Zeit. Das wird, ich weiß nicht, ob es so lange dauert, aber es wird auf jeden Fall diese ganze Woche noch dauern, denn eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft hat schon gesagt, vor Ostern wird da garantiert keine Entscheidung fallen. Also, wie gesagt, das ist hier heute nur der Auftakt zu diesem ganzen juristischen Gezerre um Herrn Puigdemont, sag ich mal.
Unser Korrespondent Johannes Kulms mit aktuellen Infos zur Verhaftung von Carles Puigdemont.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was sonst noch Wissenswertes passiert ist an diesem Montag, dem 26. März, das erfahrt ihr jetzt von Katrin Sieker.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Beim nächsten Schnitzelessen könnten wir mal überlegen, was das Tier gegessen hat, aus dem unser Schnitzel besteht. In vielen Fällen ist es Kraftfutter aus Sojabohnen. Der Sojaanbau in Südamerika ist für die europäische Fleischproduktion essentiell. Umweltschützer der Organisation Mighty Earth haben untersucht, wie der Anbau dem Ökosystem der Region Gran Chaco schadet. Den Recherchen zufolge werden dafür tausende Hektar Urwald in der Grenzregion zwischen Argentinien, Bolivien und Paraguay gerodet. Zusätzlich werden demnach enorme Mengen an Dünger und Pestiziden wie Glyphosat benötigt. Mighty Earth kritisiert auch, dass das Soja durch den langen Transport der Umwelt zusätzlich schadet. Laut den Umweltschützern werden rund 3/4 des weltweiten angebauten Sojas zu Tiernahrung verarbeitet. Europa habe 2016 fast 30 Millionen Tonnen aus Südamerika bestellt. Am meisten Deutschland, die Niederlande, Frankreich und Spanien. Schon zur Zeit des Byzantinischen Reiches, zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert nach Christus, waren Menschen in der Lage, Olivenbäume in der Wüste anzupflanzen. Das war zum Beispiel in der Negev-Wüste in Israel der Fall. Dort ist eine 1500 Jahre alte Olivenbaumplantage, jetzt aber vom Verdorren bedroht. Israelische Archäologen von der Uni Haifa wollen diese Bäume retten, und zwar mit einem Bewässerungssystem, das ebenfalls 1500 Jahre alt ist. Die Ruinen der antiken Anlage aus Kanälen, Dämmen und Zisternen waren offenbar gut erhalten und mussten nur mit ein paar Steinen ausgebessert werden. Jetzt muss es nur noch regnen, sagen die Forscher. Wenn das bis Ende März nicht passiert, wollen sie das Wasser selbst herankarren. Die Archäologen planen übrigens, aus den Oliven der antiken Bäume auch Öl herzustellen. Das wäre dann quasi byzantinisches Olivenöl. Die Ruinen der Ortschaft, in der die Bewässerungsanlage liegt, sind seit 2005 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Nach dem Datenskandal ist vor dem Datenskandal. Facebook steht wieder in der Kritik. Wie mehrere Nutzer auf Twitter schreiben, hat die Facebook-App auf Smartphones sämtliche Logdateien über Anrufe und SMS weitergeleitet. Facebook speicherte also, mit wem der Smartphone-Besitzer SMS schrieb und telefonierte, zumindest auf Android-Geräten. Ans Licht gekommen war die Masche durch den Skandal um Cambridge Analytica. Viele Nutzer wollten wissen, was Facebook über sie gespeichert hat und nutzten die Funktion, die kompletten Daten ihres Kontos runterzuladen. In den Archiven fanden sie dann die kopierten Logdateien ihrer Smartphones über Telefongespräche und SMS-Nachrichten. Das Magazin Ars Technica schreibt, Facebook habe die Daten offenbar genutzt, um den Empfehlungsalgorithmus zu optimieren und besser zwischen Geschäftskontakten und persönlichen Freunden zu unterscheiden. Laut dem Bericht hörte Facebook letzten Herbst mit diesem Datensammeln auf.
Deutschlandfunk Nova.
Was haben Ostern und die Grippeimpfung gemeinsam? Ja, Also für beides werden sehr viele Eier benötigt und zwar im Speziellen für die Grippeimpfung ungefähr 500 Millionen. So viel werden jährlich für die Herstellung von Impfstoffen verwendet, vor allem eben für die Grippeimpfung. Diese Zahl hat die Weltgesundheitsorganisation jetzt veröffentlicht. Dabei wird dieser Virus, gegen den man geimpft wird, in den Hühnereiern vermehrt. Und dann geht es wieder zurück an uns, indem wir den dann eben gespritzt bekommen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, du hast dich mal genauer mit diesem Thema für uns beschäftigt. Also wie funktioniert jetzt diese Impfstoffherstellung mit Hilfe von Hühnereiern?
Erstmal brauchst du ein befruchtetes Ei. Das ist wichtig, weil ein Virus ja einen Wirt braucht, also eine tierische Zelle, um sich zu vermehren. In das befruchtete Ei kommt dann der extrahierte Virus rein, also genauer in das Eiweiß von dem Ei. Der infiziert dann den Hühnerembryo und nach etwa 10 Tagen, in denen dieses Ei auf einer bestimmten Temperatur war, die gut ist für diesen Virus, wird das Eiweiß abgesaugt, der Virus wird rausgenommen und getötet oder lebend dann für den Impfstoff verwendet.
Okay, du hast gesagt, es ist wichtig, dass das ein befruchtetes Ei ist, weil sich der Virus mit Hilfe einer Wirtszelle vermehrt. Impfen kann ich mich ja auch gegen Krankheiten, die durch Bakterien ausgelöst werden, aber dafür braucht man keine Eier, oder?
Nee, genau. Die werden in der Petrischale vermehrt. Das ist zum Beispiel bei Typhus so. Das ist ja so eine typische Magen-Darm-Erkrankung, die man auf Reisen in afrikanische oder südamerikanische Länder bekommen kann. Diese Eiermethode wird vor allem bei Grippe und bei Gelbfieber gemacht.
Jetzt hat die WHO gesagt, weltweit würden jedes Jahr etwa 500 Millionen Eier für die Herstellung dieser Impfstoffe verbraucht. Das klingt doch nach einer riesengroßen Nummer. Wo kommen denn diese ganzen Eier her?
Ja, genau. 500 Millionen Eier. Also das ist nur für die Herstellung von diesen Grippeimpfstoffen. Und mit Gelbfieber und so weiter ist das dann sogar noch mehr. Martin Friede von der WHO hat mir mal erklärt, wo die ganzen Eier herkommen.
These come from special farms. And actually there are several farms in Germany. And they provide them to vaccine manufacturers around the world. These chickens are intended for laying eggs. So they're not intended for eating. And these chickens, of course, they have to have contact with the male chicken. Of course, every single day.
Also ich gebe mal wieder, das sind spezielle Hühnerfarmen und davon gibt es sogar einige in Deutschland. Und das sind spezielle Legehühner, die können also danach nicht gegessen werden. Und die haben jeden Tag Kontakt zu einem Hahn, weil die Eier natürlich befruchtet sein müssen.
Es ist doch schon eine etwas absurde Vorstellung, dass ich einen Impfstoff bekomme, der in einem Ei hergestellt worden ist, weil ich frage mich, bleibt da irgendwas übrig von dem Ei? Ist da irgendwas vom Ei am Impfstoff?
Ja, also so ganz winzige Rückstände können da schon bleiben. Deshalb bekommen Menschen, die eine Hühnereiallergie haben, auch einen anderen Impfstoff. Martin Friede von der WHO hat mir gesagt, welche Möglichkeiten es da noch gibt.
90% of the vaccine produced on Earth today is from eggs. Then we've got about 9%, which is produced on these mammalian cells. Okay. There is now coming up some very new methods. One such example is growing it on an insect cell. But then I'm going to add a totally novel idea. It's in development, where we grow actually the part of the virus inside a tobacco leaf.
Also 90% der Impfstoffe werden mit Hilfe von Eiern hergestellt, 9% mit Hilfe von anderen Säugetierzellkulturen. Da gibt es zum Beispiel so eine Kultur, die aus einem Hundehirntumor genommen wurde und die dafür immer noch verwendet wird. Und der Rest wird mit Hilfe von Insektenzellen oder bald vielleicht mit Hilfe von Tabakblättern hergestellt. Aber das ist noch sehr neu und noch in der Entwicklung, diese Methode.
Der Grippeimpfstoff wird mittlerweile mit Hilfe von Hühnereiern hergestellt. Die Hintergrundinfos dazu gab es von unserer Reporterin Ilka Knigge.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Theoretisch ist das so geregelt. Wenn ein Asylbewerber oder ein anderer Ausländer in Deutschland nicht anerkannt wird, also wenn er kein Aufenthaltsrecht bekommt, dann muss er gehen. Entweder geht er freiwillig. Oder er wird abgeschoben. In der Praxis gibt es mit den Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber schon länger Probleme, weil viele, die eigentlich gehen müssten, am Ende doch nicht gehen, sondern hier bleiben. Und das liegt unter anderem daran, dass die Ausreisepflichtigen keine Papiere haben. Also sie haben zum Beispiel keinen Reisepass. Nach einem Bericht des Bundesinnenministeriums gibt es von denen im Moment besonders viele. Ende 2017 konnten knapp 65.000 Menschen nicht abgeschoben werden, weil sie keine Reisedokumente hatten. Das sind rund 70% mehr als noch im Vorjahr. Johannes Döbbelt aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat sich mal genau mit diesen Zahlen auseinandergesetzt, zum Thema recherchiert. Also Johannes, warum ist diese Zahl so stark gestiegen?
Das liegt laut dem Innenministerium hauptsächlich daran, dass es auch insgesamt einfach mehr abgelehnte Asylanträge gab. Also es gibt insgesamt mehr Leute, die ausreisen müssen und deshalb eben auch mehr, die wegen fehlender Reisedokumente nicht abgeschoben werden können und dann in Deutschland erstmal geduldet werden.
Warum haben denn diese Menschen, die eigentlich ausreisen müssten, keine Papiere?
Na, ein Grund ist, sie hatten schon von Anfang an keinen Reisepass mehr, also schon bei der Einreise nach Deutschland. Möglicherweise haben sie den tatsächlich verloren bei einer langen Reise nach Deutschland, kann ja sein. Oder die Schlepper kassieren den Reisepass auf dem Weg nach Europa ein, das gibt's auch häufig. Aber viele werfen ihren Pass auch einfach weg, weil sie wissen, wenn sie zum Beispiel aus Marokko oder Algerien kommen, dann haben sie kaum Chancen auf Asyl in Deutschland. Und deswegen entsorgen die ihre Papiere und behaupten dann zum Beispiel, sie kommen aus Syrien. Denn Syrer haben ja wegen des Bürgerkriegs deutlich bessere Chancen auf Asyl in Deutschland.
Aber für die, die keine Papiere haben, gibt es da denn nicht irgendeine Möglichkeit, dass sie einen neuen Reisepass oder zumindest einen vorläufigen bekommen?
Doch, die Möglichkeit gibt es, aber das klappt in vielen Fällen nicht, weil sich die ausländischen Behörden querstellen oder offenbar wahnsinnig langsam arbeiten. Also zuständig sind da vor allem die ausländischen Botschaften in Berlin, die dann solche Ersatzreisedokumente ausstellen. Das ist bei dir ja auch so, wenn du im Urlaub bist, deinen Pass verlierst, musst du zur deutschen Botschaft. Das Innenministerium geht in seinem Bericht verschiedene Länder da so durch und bewertet, wie gut da die Zusammenarbeit mit den Botschaften oder anderen Behörden läuft. Beispiel Libanon, da schreibt das Innenministerium, Antworten auf Anträge äußerst rar. Kontakt zur Botschaft ist schlecht. Oder Türkei, Zusammenarbeit bundesweit schlecht bis sehr schlecht. Oder Indien, streckenweise sehr langsame bis keine Bearbeitung der Passersatzanträge.
Sind das dann auch die Staaten, aus denen diese ausreisepflichtigen Menschen kommen, die keine Papiere haben?
Zum Teil ja. Also Menschen aus Indien und auch aus Pakistan, die keine Papiere haben und auch keine neuen bekommen, die sind zahlenmäßig tatsächlich auch am häufigsten vertreten. Also bei den Pakistanern zum Beispiel liegt es daran, dass in den letzten Jahren relativ viele Pakistaner nach Deutschland gekommen sind und hier einen Asylantrag gestellt haben. Aber dabei sind auch noch relativ viele Afghanen und auch Russen sind viele darunter.
In welchen Ländern läuft es denn besser mit den Ersatzpässen?
Gerade bei den Maghreb-Staaten läuft es mittlerweile wohl besser als früher. Also Marokko und Algerien werden da zum Beispiel ausdrücklich gelobt in dem Bericht. Liegt wahrscheinlich auch an den Abkommen, die die Bundesregierung ja mit mehreren afrikanischen Staaten geschlossen hat. Da ist der Deal dann immer so, die Staaten helfen Deutschland mit den Ausreisepapieren, gibt dann eben diese Ersatzpässe. Dafür überweist Deutschland zum Beispiel Geld, also in Form von Entwicklungshilfe.
Abgelehnte Asylbewerber ohne gültige Reisedokumente werden aus Deutschland nicht abgeschoben und die Zahl dieser Menschen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Infos dazu von unserem Reporter Johannes Döppelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.